Liebe Gemeinde, als Predigtext für diesen Sonntag ist uns, wie gesagt, ein Abschnitt aus dem Propheten Jeremia vorgegeben, im ersten Kapitel, ab Vers 4 bis 10. Dort steht: Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Amen. Liebe Gemeinde, lange Zeit stellte ich mir so einen Propheten wie den Jeremia schon ein bisschen wie einen Pfarrer vor. Einmal berufen, sitzt er zu Hause und überlegt sich, was er an positiven Ansagen, aber auch an kritischem dem Volk Israel zu sagen hat. Und wenn er dann mit seiner Predigtvorbereitung fertig ist, dann geht er los und hält die Predigt, und das vielleicht 40 oder 50 Berufsjahre lang. Aber dem ist nicht ganz so. Propheten sind sowas wie Nachrichtensprecher Gottes. Seine Herolde oder Botschafter, die von Gott ihr Wort ganz konkret aufgetragen bekamen. Es gibt zum Beispiel den kleinen Propheten Haggai, kann man schnell mal überfliegen. Da ist jedes Wort Gottes mit einem genauen Datum versehen. Kommen 3 oder 4 Mal in dem kurzen Büchlein Datumsangaben vor. Da erging das Wort Gottes an ihn. Einmal am Schluss sind es fast 2 Mal an einem Tag. Bei Jeremia scheint Gott einmal 12 Jahre geschwiegen zu haben. Dann bekam er wieder ein Gotteswort aufgetragen. Auch unser heutiger Abschnitt ist eindeutig als ein solches Gotteswort gekennzeichnet. Was da gesagt ist von Gottes Verhältnis zum Menschen Jeremia, ist also Wort Gottes pur und deshalb zum größten Teil auch auf uns übertragbar. Und dem möchte ich entlang gehen und herausstellen, was da nicht nur dem Jeremia, sondern uns allen gilt und gesagt ist. Ein erstes: Wir sind Gott bekannt von Anfang an. Wir sind Gott bekannt von Anfang an. Ja, genau genommen, vor unserem irdischen Anfang steht da. Ehe, heißt es ausdrücklich. Die Chromosomen im Mutterleib, das Computerprogramm meiner Erbanlagen schrieben, war ich ein Gedanke Gottes. Genauso wie es in dem Lied heißt, das gern bei der Taufe gewünscht wird: Vergiss es nie. Da war der Gedanke Gottes da. Das ist das Erste. Deshalb ist es von der Bibel her überhaupt keine Frage, dass der Mensch schon gar keine Macht hat, einen solchen Gedanken Gottes auszulöschen. Geht gar nicht. Wie will ich das machen? Einen Gedanken Gottes auslöschen. Das ist der tiefste Grund dafür, dass unserem Grundgesetz voransteht: Die Würde des Menschen ist unantastbar, denn sie ruht in Gottes Gedanken. Das stärkste Beispiel dazu ist der Bericht, also für mich, ist der Bericht des einstigen Abtreibungsarztes Stojan Adasevic aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ich habe das auch schon erzählt. Weitgehend gottlos aufgewachsen, hatte er überhaupt kein Schuldbewusstsein dabei, dass er zigtausende von Abtreibungen durchführte. Und trotzdem hatte er ab einem bestimmten Zeitpunkt Nacht für Nacht einen überaus merkwürdigen und ihn erschreckenden Traum. Auf einer Blumenwiese begegneten ihm Kinder bzw. junge Erwachsene bis 20, die ihm merkwürdig bekannt vorkamen. Doch alle wichen ihm aus und fürchteten ihn. Endlich bekam er die Erklärung, komischerweise, von einem Kirchenmann des Mittelalters, Thomas von Aquin, dessen Namen ihm überhaupt nicht bekannt war. Dieser erklärte ihm, es sind die Kinder deiner Freunde, Freunde, die dich um eine Abtreibung gebeten hatten. Jetzt fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, die Kinder sahen ihren Eltern ähnlich. In Gottes Welt waren sie also keineswegs ausgelöscht, sondern herangewachsen zu dem, was Gott sich mit ihnen vorgestellt und vorgenommen hatte. Nun kann man sich natürlich darüber streiten, ob dieser Traum in allem dem entspricht, wie es im Himmel zugeht. Aber auf jeden Fall hat Gott diesen Traum benutzt, um diesem Arzt zu zeigen, dass man sich an den Gedanken Gottes weder vergreifen kann noch darf. Er hörte auf mit Abtreibungen und hielt fortan Vorträge mit dieser eindeutigen Botschaft. Das war unser erster Gedanke. Gott kennt uns längst, bevor wir sind. Ein zweites: Wir sind von Gott bereitet. Das sah Jeremia offensichtlich ganz anders. Er gibt Gott zurück: Ich tauge nicht als prophetischer Sprecher, denn ich bin zu jung. Vielleicht hat Jeremia damit vor allem auch seinen familiären Status gemeint. Der Jeremia war vermutlich unverheiratet. Und sollte es nach Jeremia 16 auch bleiben. Im Judentum waren aber fast alle erwachsenen Männer verheiratet. Und dann hatte man als Haus- und Familienvater auch Gewicht in der Öffentlichkeit. Was da also Jeremia sagt, als lediger junger Mann, war nicht nur eine faule Ausrede. Tatsächlich fehlt es fast nie an Gründen, dem Auftrag Gottes auszuweichen. Manchmal kommen sie aus uns selber und wir halten uns nicht für fähig, an einer bestimmten Stelle als Mitarbeiter anzupacken. Manchmal kommt es auch von den anderen, die unsere Befähigung in Frage stellen. Ein Beispiel, das mir dazu sofort einfällt, ist einer der ersten Missionare der Neuzeit, habe ich auch schon erzählt, die von Deutschland ausgingen. Bartholomäus Ziegenbalg. Sein Abschlusszeugnis der Schule bescheinigte ihm, schwach an Leib und Seele zu sein. Was sein Vater, ein reicher Getreidehändler, mit dem Satz kommentierte: Bartholomäus, du bist ein Esel und du bleibst ein Esel. Als er sich dennoch in die Mission nach Indien aussenden ließ, lernte der Esel aus Deutschland in nur einem Jahr die sehr schwere tamilische Sprache. So perfekt, dass die Inder ihm begeistert zuhörten. Im Jahr 1705 war Missionar Ziegenbalg ausgereist. Bis zum Jahr 1711, also in 6 Jahren, hatte er schon das ganze Neue Testament ins Tamilische übersetzt, obwohl es dafür nicht einmal, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, eine Schrift gab. Die hat er auch noch erfunden, sodass ihm August Hermann Franke eine ganze Druckerei hinterher schicken konnte, um die Bibel auf Tamilisch auch drucken zu können. In den letzten Tagen wurde ich gleich 2-mal auf eine geistliche Wahrheit gestoßen, von der ich glaube, dass sie stimmt. Gott beruft nicht die Befähigten, sondern die Berufenen befähigt er. Das entspricht auch meiner Erfahrung. Gott beruft nicht die Befähigten, sondern die Berufenen befähigt er. Das entspricht auch meiner Erfahrung im Rückblick auf meinen eigenen Dienst als Pfarrer. Ein Wort meines Bruders, der mit dem Theologiestudium im Bengelhaus schon angefangen hatte, ging mir damals mehr oder weniger durch Mark und Bein: Du könntest doch auch Theologie studieren und Pfarrer werden. Vor was ich vor allem Respekt hatte, war die Vielfalt des Pfarrberufs, weil einfach es in so viele Bereiche geht und man eigentlich dafür so viele Gaben haben müsste. Aber Gott hat andere Türen zugemacht und den Weg ins Bengelhaus auf, und so bin ich dem Ruf Gottes gefolgt, der mich über meinen Bruder damals erreicht hat. Und Gott hat mir die gesundheitliche Kraft gegeben, auch in den mir gesetzten Grenzen den Beruf ein Berufsleben lang auszuüben. Unter der Verheißung, dass die Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn, wie es Paulus den Mitarbeitern in Korinth von Paulus gesagt wird, die ihrerseits, diese Mitarbeit in Korinth, alles andere als perfekt waren, wie aus dem ganzen Korintherbrief eindeutig hervorgeht. Trotzdem, eure Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Im Übrigen hat Gott den Menschen schon als Mann und Frau von Anfang an auf Ergänzung hin geschaffen. Er wollte das. Das ist sozusagen ein Schöpfungsprinzip, dass wir gar nicht allein mit unseren eigenen Kräften und Gaben auskommen sollen. Offensichtlich will Gott gar nicht den Alleskönner. Was der eine zu wenig hat oder kann, das hat oder kann der andere umso mehr. Gott befähigt die Berufenen, auch indem er mich in eine Gemeinde stellt, in der sich die Gaben aller zum allgemeinen Nutzen ergänzen sollen. So hat er sich das ausgedacht. Und es fängt in der Schöpfungsgeschichte an, indem er die Frau ein Stück weit ergänzungsbedürftig macht und den Mann genauso ergänzungsbedürftig. Dazu ist allerdings nötig, dass man zusammenhält von Gottes Seite. Jedenfalls sind wir dazu bereitet, um sozusagen im Team, in der Ergänzung der Gaben, auch hier vor Ort in Heidelbach, die Dinge miteinander zu machen. Ein drittes von Gott gesandt. Vermutlich eine Schwester aus einer christlichen Schwesternschaft war viel mit dem Zug unterwegs. Dabei kam sie im Zugabteil mit vielen Menschen zusammen und sie dachte sich, du müsstest ihnen doch auch etwas von der Botschaft von Jesus sagen. Doch dann fasste sie einen anderen Entschluss. Ich will betend wach sein für Gelegenheiten, die Gott mir zuschiebt. Und dann stiegen eines Tages einige Studentinnen zu. Eine von ihnen setzte sich der Schwester gegenüber und die beiden kamen ins Gespräch über ihre Ausbildung. Vielleicht schon gegen Ende des Gesprächs und nahe dem Zielbahnhof schenkte die Schwester der Studentin eine Karte mit der Aufschrift »Fürchte dich nicht« und einem ermutigenden Motiv. Da brach es aus der Studentin heraus, ich habe oft solche große Angst. Die Karte hänge ich über mein Bett und zeige sie meinen Mitstudentinnen. Ich denke, dass das auch für uns die richtige Vorbereitung ist, betend wach zu sein für Gelegenheiten, die Gott uns gibt, einem Menschen die frohe Botschaft weiterzugeben. Betend wach sein. Je länger, je mehr habe ich auch so meine Besuche vorbereitet, indem ich zu Hause oder noch bevor ich klingelte, ein gutes Gespräch erbat. Noch ein Gesichtspunkt, der nicht nur Jeremia gilt. Wir gehen begleitet zu den Menschen. Wir gehen begleitet zu den Menschen. In unserem Abschnitt ist das Jeremia ausdrücklich von Gott zugesagt. Ich bin bei dir, steht im Text. Das durfte Jeremia dann auch erfahren. Als man ihn wegen seiner störenden Botschaft in eine Zisterne voll Schlamm warf, in der er umzukommen drohte, holte ihn ein Dunkelhäutiger, ein Schwarzafrikaner, ein Sklave, wieder heraus. Dieser hieß Ebed-Melech, was eigentlich gar kein Name ist, denn Sklaven hat man ja manchmal auch die Namen entzogen. Ebed-Melech bedeutet einfach Sklave oder Knecht des Königs. Aber dieser Schwarzafrikaner stand offensichtlich im Dienst eines höheren Königs, der ihm den Auftrag erteilte, Jeremia zu retten, genau wie es in unserem Abschnitt Jeremia von Gott versprochen ist. Aber noch in einer anderen Hinsicht ist der Jeremia begleitet. Das kann man auch an einem Namen festmachen, diesmal am Namen des Propheten selbst. Den kann man nämlich übersetzen. Jeremia bedeutet, Gott wird aufrichten. Nämlich das Wort, das Jeremia im Auftrag Gottes auszurichten hat, wird er aufrichten. Es waren oft Gerichtsworte. Schließlich war die babylonische Gefangenschaft zu diesem Zeitpunkt schon ein beschlossener Plan Gottes. Aber es steht auch da, ich will bauen und pflanzen. So darf Jeremia auch ankündigen, dass die babylonische Gefangenschaft nicht das Ende ist für das Volk Israel, sondern selber nach 70 Jahren vorüber sein wird. Der Jeremia hat das längst nicht mehr erlebt. Aber ein anderer, nämlich Daniel, hat in Babylon den Propheten Jeremia studiert, als Wort Gottes gelesen und seine Nachricht von der Hoffnung nach 70 Jahren gelesen und daraus Mut und Hoffnung geschöpft, bis die Gefangenen tatsächlich 40.000 auf einen Schwung heimkehren und den Tempel wieder aufbauen durften. Gott hat sein Wort aufgerichtet, nicht nur Ansagen gemacht und durch den Jeremia, sondern umgesetzt, in die Tat umgesetzt, aufgerichtet eben. Jeremia durfte auch fast gleichlautend mit Jesaja ankündigen, dass Gott dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen wird. In Jeremia 33. Auch dieses Wort hat Gott aufgerichtet, indem er Jesus im Sprossort Nazareth aufwachsen ließ. Diesen Ort Nazareth gab's zum Zeitpunkt von Jeremia noch überhaupt nicht. Nicht zuletzt durfte Jeremia den neuen Bund ankündigen, den Gott mit seinem Volk schließen wird, der besser ist als der alte Bund, bestehend aus Geboten, die das Volk Israel nicht eingehalten hat. Und in den Abendmahlsworten verkündigt Jesus die Erfüllung des Jeremia-Wortes, indem er den neuen Bund in seinem Blut ansagt, den völlig einseitigen Bund, den Gott uns schenkt, in den jeder, auch der größte Sünder, eintreten kann und Frieden finden. Gott hat sein Wort aufgerichtet. Ein Mann, der durch alle Tiefen des Lebens gegangen war und alle Gebote gebrochen hat, so hat er selber gesagt, bekam ein neues Testament in die Hand und begann ausgerechnet dort zu lesen, wo es am schwierigsten ist, nämlich in der Offenbarung. Er verstand auch nichts. Nur die Einladung, ganz am Schluss, verstand er. Komm, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Neuer Bund, neuer Bund. Das war das Angebot für ihn, in die Liebesgemeinschaft zurückzukehren, die von Anfang an auch über seinem Leben bestand. Und so wurde sein Leben wieder neu. Gott hat nicht aufgehört, sein Wort aufzurichten, im Einreißen und im Bauen. Julius von Jahn hat er Recht gegeben, der nachdem in der Reichskristallnacht die jüdischen Gotteshäuser brannten, die Ansage machte in seiner Predigt, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er ernten. Welche entsetzliche Ernte wird daraus erwachsen, sagte er 1938. Nur 5 Jahre später riss Gott die deutschen Städte ein. Auch den Christen in der DDR hat Gott Recht gegeben und ihr Wort aufgerichtet, als sie das Standbild des russischen Schmieds vor dem UN-Gebäude in New York wörtlich nahmen, das machten die Christen in der DDR, dieses Standbild, das den Schmied zeigt, der Schwerter zu Pflugscharen umschmiedet, nach dem Wort des Propheten Jesaja und Micha. Gott hat unserem Volk die friedliche Wiedervereinigung geschenkt. Gott pflanzt und baut auch heute. Er richtet sein Wort auf, wo immer seine Zeugen insgesamt an seinem Wort bleiben. Das wird auch künftig so sein. Wir können uns darauf verlassen. Amen.